Wuffwärts, der Podcast für Hundefans, die Beziehung und Klarheit im Training suchen. Impulse für echtes Miteinander, innere Haltung und verständliche Kommunikation und Kooperation zwischen Mensch und Hund. Mit Raum für Reflexion, neue Perspektiven und immer mal wieder Gästen, die die Hundethemen bereichern. Hallo, heute sprechen wir über ein Thema, das so niedlich klingt und in der Realität gleichzeitig wunderschön, chaotisch, berührend und manchmal auch ein bisschen anstrengend sein kann. Die Welpen. Der Moment, in dem ein kleiner Hund ins Leben startet und wir Menschen plötzlich merken, oh, seine Welt ist groß und dieser kleine Hund hat viele Gefühle, viele Bedürfnisse und viele offene Fragen und die meisten Menschen auch. Wir reden über Entwicklungsphasen, Mythen, typische Unsicherheiten, über Sozialisation, Bindung, Ruhe, Auslastung und darüber, warum Welpentraining nicht bedeutet, möglichst schnell und möglichst viel zu üben, sondern mit klarem Blick und offenem Herzen dabei zu sein. Und ich freue mich riesig, heute Wiebke Hagemann grüßen zu dürfen. Und die stelle ich jetzt gleich mal auch ein bisschen vor. Sie ist Hundetrainerin, Tiertrainerin und Gründerin der Hundeschule Canipedia in Emsdetten. Seit vielen Jahren begleitet sie Menschen und ihre Hunde mit einem besonderen Fokus auf ängstliche und gestresste Tiere und auch auf die Welpen. Sie hat zahlreiche Aus- und Weiterbildungen absolviert, von der Klickertrainerin und Top-Trainerin über ein Psychologie-Fernstudium bis hin zur systemischen Beraterin und IHK-Fachkraft für Stressmanagement sowie Kommunikation und Rhetorik. Wiebke ist außerdem Fachbuchautorin, Referentin des IBH, Dozentin an der ATN und Referentin in der Weiterbildung Verhaltenscoach Dogtraining AT. Mit der von ihr gegründeten Tiertraining-Akademie vermittelt sie ihr Wissen auch im zoologischen Bereich und arbeitet mit unterschiedlichsten Tierarten. Ihr Spezialgebiet: Hunde, die einen besonders einfühlsamen Start oder Neustart ins Leben brauchen. Ihr Markenzeichen: Leidenschaft, Neugier und der Wunsch, Tiere und Menschen ganzheitlich zu verstehen. Hallo, liebe Wiebke, schön, dass du da bist. Habe ich denn irgendwas vergessen?
Unfassbar. Susanne, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, ich bin noch nie so fantastisch vorgestellt worden. Ich werde schon fast ein bisschen rot bei all dem, was du gerade aufgeführt hast. Fantastisch, vielen Dank. Nein, du hast nichts vergessen. Ich mache viele Dinge noch nebenbei, aber das sind im Vergleich zu dem, was du gerade alles schon angeführt hast, tatsächlich Kleinigkeiten. Ich bin auch Pferdebesitzerin mache noch viele andere Dinge. Aber ja, fantastisch. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, sehr gerne. Und hallo Mario, du bist hier auch mit dabei. Ihr sind heute eine Dreierrunde.
Jawohl, ich bin dabei. Hallo Wiebke.
Hallo Mario.
Lange nicht gesehen. Stimmt. Ein paar Wochen. Okay, auf geht's.
Ja, Wiebke, ich möchte mit einer Frage starten. Was macht dich denn in dieser Zeit, in dieser Welpenzeit, was fasziniert dich daran? Also was zaubert dir ein Lächeln ins Gesicht, wenn du an so einen kleinen Welpen denkst?
Also mir zaubert ein Lächeln ins Gesicht, dass Menschen sich dafür entschieden haben, ein Lebewesen in ihrer Familie aufzunehmen und im besten Fall mit diesem Lebewesen eine sehr lange und innige Freundschaft einzugehen. Weil das ist ja genau der Grund, warum wir Welpen anschaffen. Und ob das jetzt ein Welpe in Anführungsstrichen aus dem Tierschutz ist oder ein Welpe, der von einem Züchter kommt, das, was ich schön finde, sind die strahlenden Gesichter der Besitzer. Die kommen und den besten Hund und den schlausten Hund und den tollsten Hund der Welt haben. Und da geht mir jedes Mal das Herz auf, den Leuten oder diese Menschen und Hunde ein Stück weit zu begleiten. Und das ist für mich ein ganz schöner Moment und ein ganz toller Aspekt meiner Arbeit.
Ja, das hast du sehr schön beschrieben. Mario, was ist denn für dich? Was zaubert dir denn so ein Lächeln ins Gesicht?
Ja, das meiste hat ja die Wiebke schon gesagt. Für mich ist noch eines ganz wichtig dazu. Die Menschen, die sich dann auch an uns wenden, die sind in dem Moment schon bereit für ihren Hund Prävention, das heißt sie, den Hund gut vorzubereiten für sein zukünftiges Leben. Und das ist das, was mir persönlich am ganz, ganz großen Herzen liegt, dass wir in den Anfängen, wo wir Möglichkeiten haben, etwas zu bewegen, wo wir dem Hund Fähigkeiten, Möglichkeiten und natürlich auch den Menschen mitgeben können, dass wir dort sehr, sehr viel schon vorbereiten können, dass das gemeinsame Leben einfach angenehm, so stressarm wie möglich und sehr, sehr positiv und freundlich durch die ganze Zeit geht.
Ja. Also ich habe gerade überlegt, was zaubert mir denn Lächeln ins Gesicht? Ich finde einfach bei den Welpen diese unbändige Neugier, die die haben, da finde ich immer wieder erfreut, wie die ihr Leben, ihren Körper, also sich selbst und die Umwelt erkunden. Da bin ich immer wieder total begeistert. Ich mag mal mit einem Thema starten, das inzwischen, glaube ich, doch auch sehr kritisch betrachtet werden kann. Es gibt ja diese Prägephase von dem Hund, wie es so manchmal schön heißt, ja, die so bis so circa 4 Monate geht, heißt es, verstehen viele Menschen so. Und ich habe ja vor 25 Jahren angefangen und da hieß es immer, der Welpe muss so viel wie möglich kennenlernen, ganz am Anfang. Und Wiebke, wie stehst du denn heutzutage dazu? Wie sollte man diese Auffassung denn sehen?
Also, Susanne, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, das, was wir unterscheiden müssen, ist einmal, dass wir absolut, und das ist ja auch verhaltensbiologisch so, eine Prägungsphase haben, auch eine sensible Phase des Welpen haben. Das, was aber oft vermischt wird, ist dann der Begriff der Sozialisation und Habituation. Das eine ist, den Hund an die belebte Umwelt zu gewöhnen, also alles, was da so kreucht und fleucht. Und das andere ist eben, dass wir den Hund an das gewöhnen, was nicht lebt, also Autos, alles das, was Krach macht, alles, was sonst so um ihn herum ist. Und das wird häufig in einen Topf geschmissen und das finde ich sehr schade. Denn letztendlich muss man sagen, ja, der Welpe sollte viel erleben in dem, was er individuell leisten kann. Und das ist der eine Aspekt, der mir ganz wichtig ist, Individualität. Weil wir haben Welpen, die, wie du schon gerade gesagt hast, die sind neugierig, die wollen Dinge sehen, die können, sind vielleicht auch schon in einer körperlichen Konstitution, dass die schon gewisse Dinge mithalten können und auch eine Ausdauer haben, vielleicht auch Dinge gut aufnehmen können. Und wir haben Welpen, ganz individuell, die das vielleicht nicht so können, die vielleicht gerade noch mit ein bisschen mit den Dingen so viel zu tun haben, die stehen bleiben und gucken müssen, die mehr Zeit brauchen. Und das ist etwas, das zum einen ganz stark berücksichtigt werden sollte, Individualität. Und zum anderen ist das, was wir wollen, sind entspannte Hunde, die sich in Ruhe mit den Dingen auseinandersetzen können. Und da passt manchmal dieses gerade in der Prägungszeit, aber auch darüber hinaus für die Sozialisation und Habituation, die ja nicht aufhört mit der Prägungsphase. Es ist wichtig, den Welpen die Zeit zu geben, kleine Ausflüge zu machen, den Hund wieder ruhen zu lassen, damit er all diese Eindrücke verarbeitet und eben dafür zu sorgen, dass sie in ihrem Tempo, in ausreichender Vielfalt die Welt als einen guten Ort kennenlernen, sowohl die belebte als auch die unbelebte Welt. Und dann wird das eine richtig gute Sache. Dann werden es Hunde, die raus in die Welt gehen und sagen, kenne ich, habe ich schon mal gesehen, ist kein Grund für Aufregung, alles super.
Ja, ich glaube, das ist einfach durch dieses traditionelle Denken, das noch da ist, sind Welpenbesitzer häufig sehr verunsichert. Auch was ist denn jetzt die richtige Menge an Bewegung, die so ein Welpe braucht? Oder eben auch die Beschäftigung, was sollte der Hund lernen? Ich finde ja immer, die Welpen lernen schneller als die Menschen, wenn der Welpe da einzieht. Also zumindest, wenn es ein Ersthundebesitzer oder eine Ersthundebesitzerin ist. Mario, was denkst du denn dazu? Was sollte so ein Hund, so ein kleiner Welpe, der ankommt, denn lernen? Also was sollten denn die ersten Eindrücke sein?
Ja, also die Wiebke hat ja schon richtig den Sozialbereich und die Habituation angesprochen. Und ich glaube, dass das Gewöhnen an die Umwelt, also das Habituieren, dass der Hund die Reize als unproblematisch einordnet, einer der wichtigsten Part ist. Aber genauso ist für ihn auch wichtig, dass er, wenn Situationen ihn fordern, dass er diese Zeit bekommt, sie zu bewältigen auf der einen Seite. Lösungsstrategien schon näher gelegt kriegt, damit er sie dann einfach auch nutzen kann. Und dann kriegen wir Hunde, die so, ich sag's immer, so ausbalanciert und so mitten im Leben stehen. Und da haben wir halt unterschiedliche Ausgangspositionen. Da kannst du aus einem Wurf zwei oder drei Welpen hernehmen und die sind komplett unterschiedlich, obwohl die Eltern gleich sind, die ersten 8 Wochen gleich gelaufen sind. Der eine ist der Draufgänger durch und durch, der rennt mit dem Kopf durch den nächsten Mann und sagt, hups, wieso ist die Wand nicht weg? Und der andere, da fliegt irgendwo ein Blatt Papier und der sagt, mir fliegt der Himmel auf den Kopf. Und dieses Einschätzen ist für die Leute so schwer. Wie viel kann ich ihm zutrauen? Darf ich mit ihm das überhaupt machen? Das ist so unglaublich schwer für die Menschen, weil man da schon ein bisschen Erfahrung braucht. Und deswegen wäre es halt wichtig, wenn sie von Anfang an schon die richtige Unterstützung hätten. Halt einen Trainer oder eine Trainerin, die dementsprechend ihnen die Inputs geben kann, was ist für diesen Welpen, nämlich nicht für die Welpen, sondern für diesen Welpen wirklich zutraubar.
Also da fällt mir gerade so ein, also wenn man jetzt sich einen Rassehund holt, dann kostet der ja relativ viel. Und ich finde, man sollte das immer mal ein bisschen in eine Relation setzen, wie viel Geld man für den Welpen ausgibt, wenn es ein Rassehund ist, und wie viel Geld man investiert für ein gutes Training oder eine gute Begleitung von Anfang an des Hundes. Das mag ich nur mal so in den Raum stellen, ohne darüber vielleicht zu diskutieren.
Da muss man ehrlicherweise sagen, da müssen wir auch Zuchtverbände und Co. mit ins Boot nehmen, weil genau darüber sollten Menschen, aber auch genauso Tierschutzvereine und alle anderen, darüber sollten Menschen informiert sein. Denn wenn ich eine Beratung haben möchte mit einer gewissen Expertise, wenn ich jemanden möchte, der mich und meinen Hund gut begleitet, ob jetzt zum Start des Lebens oder auch später, sollte einem klar sein, dass das eben Geld kostet. Und da ist eben nicht nur der Kaufpreis das Entscheidende. Wenn ich mir ein Auto kaufe, dann kaufe ich auch nicht nur das Auto. Dann brauche ich auch Benzin und muss die Werkstatt bezahlen. Und da ist sich jeder drüber im Klaren, der sich ein Auto kauft. Versicherung, Steuer, es kostet alles Geld. Aber beim Hund wird es leider viel zu häufig nach wie vor nicht mit einberechnet. Und dann ist es sehr schade, wenn genau daran gespart wird. Weil, wie Mario gerade gesagt hat, wenn die Erfahrung nicht da ist, oder das Wissen veraltet, das ist ja gar nichts Schlimmes, ja, wenn ich vor 15 Jahren meinen letzten Hund gekauft habe, dann bin ich nicht mehr up to date. Aber dann muss ich eben auch bereit sein, mir da Unterstützung zu suchen und Expertenrat einzuholen, der mich und meinen Hund auf einen guten Weg bringt, was den Welpen.
Ja, und ja, der hat jetzt die Hundehalter auch angesprochen, und genauso wichtig ist es, dass wir uns bewusst sein müssen, dass die Trainer sich konstant weiterbilden, und das kostet einfach Geld. Wir haben ja bei uns in unserem Campus den Puzzle-Trainer, wo auch die Prävention drinnen ist, und in der Kooperation mit der WIPKE auch den Welpenfachtrainer, der bei uns auch in Österreich läuft über sie, weil es einfach so wichtig ist, dass die Trainer wissen, was sie zu tun haben. Denn auch das hat sich die letzten 50, 20 Jahre massiv verändert. Ja. Und das kostet dann einfach auch Geld, weil die Ausbildung kostet Geld. Und jeder, der sich seine Zeit dafür hergibt und sagt, ich mache diese Ausbildungen, weil ich die Leute besser betreuen will, weil ich ihnen Informationen geben will, das geht halt einfach nicht so nebenbei, sondern das kostet schon Zeit und das kostet Geld, und es ist halt ein Aufwand, und das gehört eben auch entlohnt für die Leute.
Ja. Und da Mario gerade schon das Thema Prävention angesprochen hat, die beste Prävention, die ich überhaupt betreiben kann, wenn ich mir einen Welpen anschaffe, ist, in eine moderne, professionelle Welpenschule zu gehen. Denn wenn die Basis richtig gelegt wird, wenn wir da schon als Team zusammenwachsen, wenn die mir helfen, den Hund gut zu sozialisieren, gut zu habituieren, durch die Prägungszeit gut durchzugehen, dann habe ich ein Fundament, auf dem nicht mehr so richtig viel schiefgehen kann. Und auch das ist in vielen Köpfen leider noch nicht angekommen. Deswegen ist gerade dieser Punkt der Prävention, den Mario angesprochen hat, etwas, das wir dringend in die Hundewelt tragen müssen, in die Hundehalterwelt auch tragen müssen, aber eben auch in die Hundetrainerwelt. Denn auch da ist es leider noch nicht angekommen, wie wichtig das Welpentraining ist.
Also zum einen, wie wichtig das Welpentraining ist, und ich glaube, also generell in diesem Hundebereich ist einfach eine große Verunsicherung mit der Methodenvielfalt, und so ist es auch bei den Welpen. Also ich glaube, dass die Hundehalterinnen ja auch wirklich verunsichert sind. Was ist denn eine gute Welpengruppe und wie zeichnet die sich aus? Wie kann ich als Hundeneuling das überhaupt entscheiden, was mir da, ja, also ich finde, wenn uns HundetrainerInnen irgendwas auszeichnet, dann ist es wirklich das, dass wir unsere Methode immer gut verargumentieren können, egal was wir anwenden.
Ja.
Ja, aber ich mag jetzt zurückkommen, bevor wir praktisch zu sehr abschweifen in dem Bereich. Also da kommt dieser Welpe an und wenn ich jetzt, ja, dann sind Menschen ja mit dem Gedanken unterwegs, oh, der ist so putzig und der ist so klein und der ist so süß. Und aber in Wirklichkeit, also wenn es jetzt ein aufgeweckter Welpe ist, dann hat das eigentlich schon faustdick hinter den Ohren. Und ja, der erkundet seine Welt, der erkundet seine Umgebung, der testet Grenzen an, weil er das ja mit den anderen Welpen auch so gelernt hat. Da sind relativ viele Menschen dann auch schon mit überfordert. Ja, und wie gehst du denn damit um? Wie holst du die Menschen da ab, wenn sie kommen mit ihren leuchtenden Augen? Sie haben jetzt ihren Welpen, auf den sie vielleicht die ganze Zeit gewartet haben, und dann macht der zu Hause Blödsinn.
Genau. Also das zum einen finde ich immer, das mit ganz viel Humor zu tun, weil über bestimmte Dinge zu lachen, sie zu relativieren, sie in ein anderes Licht zu rücken, hilft oft enorm, den Stress der Leute abzubauen. Denn wenn man, wie du sagst, also mit Herzchen in den Augen zu Hause nach Hause fährt mit dem Welpen und dann plötzlich feststellt, dass man sich ein umdekorierendes kleines Monster mit spitzen Zähnen angeschafft hat, das einem ständig die Hosenbeine zerreißt, und die Kinder auf die Tische jagt, dann ist das nicht schön. Und dann macht es auch manchmal sehr schnell keine Freude mehr. Und das muss man natürlich relativieren. Zum einen finde ich ganz wichtig, die Leute abzuholen und zu sagen, okay, was ist hier im Rahmen des Normalverhaltens? Ja, es ist ein Hund, es ist kein Stofftier. Und der wird seine Umwelt mit den Zähnen erkunden, der wird Dinge kaputt machen, der wird euch zur Ordnung rufen, dass ihr also eure Schuhe und die Spielsachen der Kinder wegräumt. Aber genauso gut ist auch wichtig, dass wir da eben intervenieren und sagen, was braucht dieser Welpe denn? Warum tut er das denn? Also nach dem Warum zu fragen. Leidet er möglicherweise unter Schlafmangel und hängt deswegen ständig in irgendwelchen Ärmeln und Hosenbeinen, weil nach müde kommt doof und nach doof kommt beißen. Und dann sind die halt manchmal knütterig und schlecht gelaunt und dann kann man sie schwer ertragen. Also wie können wir den Leuten das angepasste Fachwissen geben, das sie brauchen, um mit diesen Welpen gut umzugehen, mit einer Portion Humor und am Ende aber dann auch dafür zu sorgen, dass sie einschätzen können, was ist für diesen Hund normal. Ja, weil auch da fehlt manchmal das Grundwissen, das Verständnis, ja, und vielleicht auch so ein bisschen das Ganze in Relation zu setzen. Ja, weil es ist ein Welpe, der bringt Unruhe ins Haus, der muss vielleicht nachts noch raus, der kaut was kaputt, das ist alles ganz normal. Und ich sage den meinen Kunden immer, wenn der so 12 Jahre alt ist, dann wird das alles besser. Und dann lachen alle und sagen, 12, bist du bekloppt, das halte ich doch keine 11 Jahre mehr aus. Und dann kann man das wieder ins gerade Licht rücken und dann fühlen sie sich besser. Dann hat man mal gelacht und sagt, ach ja, eigentlich habe ich ihn ja doch ganz lieb. Ja, siehst du, und dann wird das schon wieder.
Ja, da finde ich auch immer, die Liebe zum Welpen, die liegt ja eigentlich immer tiefer und die ist auch immer da und die geht ja auch nicht kaputt.
Da muss man halt durch. Also durch die
Dann muss.
Welpenzeit sage ich immer, da muss man einfach durch. Und wenn man ihn danach noch lieb hat, dann ist richtig viel gut gelaufen.
Ja. Also ich sage auch immer, ein bisschen Schwund ist immer mit einem Welpen. Ein bisschen Schwund ist einfach da. Und ich habe so einen anderen Satz mit Humor, dass ich dann den Leuten auch immer wieder mit auf den Weg gebe, nicht den Welpen ernst nehmen. Ja, da sitzt der knurrend vor einem oder man wird angebellt, weil ihm gerade was nicht passt. Mario, wie gehst du denn damit um? Ja, das ist ja, ich finde immer witzig, wenn die einem anknurren, weil ihnen was nicht gefällt. Und den da nicht ernst nehmen zu können, ist wunderbar.
Also zuerst einmal, wie du und Wiebke jetzt über die Welpen anfangen, dann habe ich gewusst, dass mir ein Lächeln ins Gesicht zaubert, ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, genau wenn der Hund so ist, wie es jetzt beschrieben war. Also wenn er so recht faustig hinter den Ohren hat, dann ist das Lächeln da, und dann denke ich mal, jawohl, Ein Kaninchen mit Explorationsverhalten, das
Genau.
passt. Der soll nach vorne gehen, das ist lustig, das gefällt mir, das macht mir richtig Spaß. Also so richtig. Und dazu gehört natürlich auch, dass er seine, wie soll man sagen, seine Bereiche abstecken kann. Und jeder in jeder sozialen Gruppe oder auch wenn es im Familienverband das Rudel ist, darf auch der kleinste und der schwächste Welpe knurren, wenn er seine Sachen verteidigen will. Und meine Arbeit ist es, also meine Aufgabe als Trainer ist, den Menschen zu erklären, dass das eine Kommunikation darstellt, wo er mitteilt, dass jetzt gerade etwas nicht so ist, wie es er sich gerade vorstellt. Das kann aber sein, dass das nicht so ist, wie wir es uns gerade vorstellen. Das kann schon sein, aber da gehört so ein bisschen bei den Leuten dazu, diese Sensibilität zu generieren. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das, wenn man denen das näher bringt, dass er in dem Moment nur sagt, ich fühle mich entweder gerade nicht wohl oder ich würde das gerne behalten oder
Oder
das, was
bedroht.
gerade passiert, mal ist spooky, ja, dann verstehen die Leute das sehr, sehr schnell und nehmen das auch sehr, sehr gut wahr. Und das gehört einfach für mich so, so wichtig dazu, ihnen von Anfang an die Kommunikation näher zu bringen, damit ja nicht eines passiert, damit sie diese Dinge unterdrücken möchten, weil das noch irgendwie in den alten Gedankenmustern drinnen ist. Das darf er nicht, das soll er nicht, das so bäh. Ja, also diesen ganzen Schmarrn, der dann noch immer herumschwirrt. Ja, also das versuche ich ganz schnell und das kriege ich eigentlich immer gut hin, weil die Leute, die zu uns kommen, ja ihre Hunde ja nicht deswegen haben, weil sie sie aufs Auge gedrückt bekommen haben, sondern weil sie sich entschieden haben, das Tier zu nehmen. Und deswegen sind sie auch offen für so etwas. Und das funktioniert und das ist mir eine ganz, 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 ganz wichtige Sache, die Kommunikation von Anfang an so in die Form zu bringen, dass das Ganze mit einem positiven Ende ausgeht.
Und in der Kommunikation ist bei den Welpen, ich finde die einfach witzig. Es ist ja auch so, dass die ihre Aufmerksamkeit ganz schnell wechseln. Die können auch ihre Stimmung ganz schnell wechseln. Also ein Welpe hat gespielt und dann fällt er tot um. Also beziehungsweise er schläft dann einfach tief und fest. Aber so die Stimmung, die der Hund hat oder die Aufmerksamkeit, die er einem schenken kann, wenn man draußen unterwegs ist, ja, er beschäftigt sich gerade mit irgendwas, dann fliegt eine Mücke vorbei oder ein Schmetterling oder es fliegt ein Blatt und dann ist die Aufmerksamkeit einfach weg und dann ist sie da und dann ist sie wieder woanders. Ja, und sich auf diese Kommunikationsebene immer wieder flexibel einzustellen, ist ja auch so eine Herausforderung, was an die Menschen gestellt wird. Und was, Wiebke, was hast du da, dass so diese, das, was Mario gerade gesagt hat, dass diese Kommunikation gut gelingt, dass man nicht mit so einem festen Band da dran geht, sondern flexibel zu bleiben und zu sagen, ah, das ist jetzt gerade schwierig, ah, das geht jetzt auch nicht.
Also das, was mir immer ganz wichtig ist, den Leuten klarzumachen, das ist ein kleines Lebewesen. Ja? Ein Lebewesen, das gerade seine Welt entdeckt. Für ein Lebewesen, für das alles, was um ihn herum ist, neu ist. Ja? Und wenn ich dann den Leuten versuche zu erklären, stellt euch vor, ihr seid im Grundschulalter gewesen und jemand hätte euch nach Disneyland geflogen. Und ihr wärt das erste Mal, ihr habt sowas noch nie gesehen. Es gab kein Fernsehen, kein Internet. Und ihr steht das erste Mal im Disneyland mit all diesen Figuren, mit den ganzen Fahrgeschäften und all den Abenteuern, die überall rufen. Dann wisst ihr, wie sich jeden Tag euer Welpe fühlt. Ja, da ist was, vor dem wir uns erschrecken, oder da ist was, was wir total spannend finden und was unsere Aufmerksamkeit, das blinkt und leuchtet und macht und tut. Und genau so ist unser Welpe. Das ist ein Schwamm. Der saugt alles auf. Und das, was eben wichtig ist, ist zu berücksichtigen, dass ich ihn nicht überfordere, weil ich direkt einen Gewaltmarsch durch Disneyland mache und sage, wir machen jetzt in 3 Stunden das komplette Programm mit allen Fahrgeschäften und allen Zippi-Zappi. Zwischendurch essen wir noch und dann gehen wir noch. Also, ne? Alles, was geht, das wird nicht funktionieren. Und dann werde ich mich auch im Anschluss nicht an viele Dinge im Disneyland erinnern. Oder ein Kind erinnert sich nicht daran. Wenn ich das aber portionsweise mache und sage, wir verbringen 14 Tage im Disneyland und jetzt machen wir zuerst das und dann machen wir das und dann gehen wir in die Ecke und dann kümmern wir uns nur um das Blinkende und dann gehen wir mal abends raus, dann werde ich eine wundervolle Zeit dort verbringen, in der ich alles aufnehmen kann, alles verarbeiten kann, mich mit allem auseinandersetzen kann. Und genauso versuche ich das meinen Welpenleuten zu erklären. Ja, dass es portionsweise sein muss. Alles, was da ist, ja, aber der Fokus, der kann eben nur kurz irgendwo bleiben, weil es ein kleines Lebewesen ist, das überall Abenteuer sieht. Und dann ist es zu viel verlangt, dass so ein Welpe, ich sag jetzt mal, eine Stunde bei Fuß gehen kann oder mit mir eine Stunde über den Weihnachtsmarkt läuft und es total toll findet. Das wird er nicht schaffen, weil er dafür die Kapazitäten noch nicht hat. Aber letztendlich kann ich als Welpenbesitzerin oder Welpenbesitzer dafür sorgen, das in Häppchen zu packen. Und dann funktioniert das wunderbar. Und dann bleiben sie auch bei uns und dann können sie das verarbeiten und auch wahrnehmen.
Ja, Überforderung finde ich ein total gutes Stichwort. Also Disneyland finde ich auch ein schönes Bild, weil also ich zum Beispiel ich habe Höhenangst und für mich sind alle Dinge, die in die Höhe gehen und sehr schnell werden, zum Beispiel Achterbahn, sind so ein bisschen spooky und ich bräuchte sicher länger als 2 Wochen, um mich daran zu gewöhnen. Ja, also so auch mal den Blick zu sich selbst hinzuwenden und zu sagen, ah, da brauche ich ja auch länger und da habe ich auch Unsicherheiten. Und so ist es beim Welpen auch, ja. Es ist, manche brauchen länger und manche brauchen weniger. Aber wie findet man dieses gute Mittelmaß? Weil sie halt Individuen sind und wenn man jetzt wenig Ahnung hat und keine Erfahrung mit einem Welpen, dann ist so dieses Mittelmaß zu finden an Überforderung, das finde ich sehr wichtig. Mario, wie gehst du denn damit um?
Also die Grundlage ist ja, jedes Lebewesen braucht nach einer Erregungsphase eine Beruhigungsphase. Und jedes Lernen von neuen Reizen, jedes situationsbedingte Veränderung, jede Situation zu bewältigen, ist immer verbunden mit einer gewissen Erhöhung der Erregungslage. Und wenn ich merke, und das versuche ich den Leuten über diesen Kommunikationsbereich, den ich ihnen versuche näher zu bringen, wenn der Hund beginnt, lästig zu werden, wenn er anfängt, die Atmung schneller zu machen, wenn der Muskeltonus steigt, wenn er fahrig wird, also wenn diese Erregungslage nicht mehr im Interesse an etwas Neuem ist, sondern eigentlich nur mehr Hektik oder nur mehr wie soll man sagen, ich will noch gar nicht Stress sagen, aber nur mehr zeigt, dass der Hund sagt, was ist, dann weiß der Mensch, es ist zu viel. Und dann kann es passieren, dass du nach 20 Minuten, also ich verstehe das mit der Stunde am Weihnachtsmarkt, ja, also ich kriege nach einer Stunde auch schon einen Bauchwünschen, wenn du ihn zuständig
bist. Ich soll viel früher.
Aber ich wollte gerade sagen, und die 20 Minuten für den Hund, dann kann es halt passieren, dann bin ich nur 20 Minuten am Weihnachtsmarkt oder vielleicht gar nur am Rand vom Weihnachtsmarkt, weil dort, wo der Standl am weitesten weg ist von allen anderen und der Hund kann sich von der Entfernung anschauen, was dort alles los ist und kann dann sagen, puh, jetzt gehen wir wieder heim, jetzt gehen wir wieder schlafen. Oder auf die Couch kuscheln oder in den Wald, keine Ahnung. Ja? Also immer dann, wenn der Hund seine Erregungslage in die Höhe treibt, wenn man merkt, er ist nicht mehr ausbalanciert, er hat nicht mehr oder er signalisiert uns nicht mehr das Gefühl, dass es ihm gerade gut geht, dann ist es Zeit, etwas abzubrechen, weil dann kann er die Situation nicht mehr verarbeiten.
Genau. Und da ich Expertin auch für ängstliche Hunde bin, ist die Kehrseite der Hunde, die in Erregung geraten, sind die Hunde, die anfangen, sich zwischen die Füße oder die Welpen, die sich zwischen die Füße ihrer Hundehalterinnen setzen. Oder plötzlich die Rute einklemmen, schreckhaft werden, sich zurückziehen, signalisieren, dass sie gehen möchten, ja, weil es ihnen zu viel ist. Und auch das sind deutliche Anzeichen für Hundehaltende, die ihnen sagen sollten, es ist genug für dieses kleine Individuum und wir sollten das nächste Mal, wenn wir eine Aktion planen mit dem Welpen, wo er etwas kennenlernt, vielleicht schon nach 10 Minuten gehen, damit er es abschließt als gute Erfahrung und dann vielleicht über die nächsten Tage den Aktionszeitraum immer wieder um ein paar Minuten steigern, damit ich eben genau da hinschaue, dass sie eben nicht zu aufgeregt, aber auch eben nicht ängstlich werden. Denn das, was sie da lernen, verknüpfen sie ja mit ihrer emotionalen Lage und da ist uns ja wichtig, dass die gut und positiv ist.
Ja, und also gerade wenn du jetzt ängstliche oder unsichere Hunde ansprichst, dann ist ja auch, dass die Leute denken, sie müssen den Spaziergang immer interessant und neue Spazierwege mit dem Hund gehen. Und gerade für unsichere Hunde halte ich das für gar nicht sehr sinnvoll, sondern die sollten einen Spazierweg mal kennenlernen, bis sie sich da wirklich sicher bewegen können, bis sie Explorationsverhalten die ganze Zeit zeigen können.
Ja, und etwas kennenlernen, Mario hat es gerade so schön gesagt, bedeutet ja nicht automatisch, dass ich damit ein hohes Maß an Aktivität verknüpfe, sondern mich am Supermarkt dem Eingang gegenüber mit dem Hund in den Kofferraum setze und meinen Welpen einfach schauen lasse. Ja. Oder eben am Rand vom Weihnachtsmarkt 10 Minuten oder 20 Minuten stehe oder irgendwelche anderen Dinge tue, wo ich vielleicht kurze Wege habe und dort eben Aktivität habe, aber nicht Teil dieser Aktivität unbedingt sein muss.
Ja. Da komme ich zum Thema Ruhe, fällt mir da gerade ein. Wie viel Ruhe sollte denn ein Welpe haben? Ja, da gibt es ja immer wieder kuriose Zahlen, wo sich Leute denken, sie müssen sich daran festhalten. Ich bin jetzt kein sehr dogmatischer Mensch und halte mich an solche Sachen nicht, sondern ich versuche wirklich immer die Individualität dieses Wesens zu betrachten. Aber hast du, Wiebke, eine Faustregel, wo du sagst, so viele Stunden sollte ein Welpe schlafen oder nach der und der Zeit sollte er wieder eine Ruhephase haben?
Also grundsätzlich bin ich immer dafür zu sagen, mach kleine Ausflüge mehrmals am Tag und danach sollte der Hund mindestens die zwei- oder dreifache Zeit haben, um zu ruhen. Das heißt also, ich mache eine halbe Stunde einen Ausflug, wir haben hier zum Beispiel einen Stadtpark mit verschiedenen Tiergehegen, sag den Leuten, lauf da einmal ein Stück durch den Park. Das ist schon viel Aufregung, bleibt vor einem Tiergehege 10 Minuten, eine Viertelstunde stehen, damit der Hund in Ruhe den Esel, die Ziegen, was auch immer beobachten kann, dann lauft ihr zurück zum Auto und danach hat der Hund, wenn das eine halbe Stunde gedauert hat, mindestens eine Stunde oder anderthalb Stunden Ruhe. Ja, da kann ich ihm helfen, vielleicht zu Hause noch runterzufahren oder aber schläft vielleicht im Auto schon ein und watschelt ins Haus und fällt da direkt wieder um. Perfekt. Aber dass eben Aktivitätszeiten, die gerne mehrmals täglich sein dürfen, sich mit größeren Ruhephasen auf jeden Fall ausgleichen. Und auch da gilt wieder, der individuelle Hund ist wichtig. Aber wir wissen ja inzwischen, Schlafmangel ist für Welpen wirklich drastisch und kann langfristig negative Folgen haben. Und daher ist meine Antwort auf, wie viele Stunden sollte ein Welpe schlafen, immer sehr, sehr viele Stunden. Und zwar den Großteil des Tages sollte der schlafen. Damit das eben für die Leute klar ist. Denn das Problem, das wir, glaube ich, in unserer heutigen sehr hektischen Zeit haben, ist, ein gesundes Mittelmaß zu finden. Und da müssen wir eben wieder hin. Es ist kein Problem, dass es mal ein bisschen mehr und mal ein bisschen zu wenig ist. In die gesunde Mitte müssen wir zurück. Also Hunde vor Überforderung schützen, aber auch Hunde davor zu schützen, dass sie die ersten 8 Wochen bei ihren Hundehaltenden nur im Garten verbringen. Ja, weil sie Angst haben, dass der Hund überfordert wird. Da müssen wir wieder zurück in die Mitte und dafür sorgen, dass das ein gutes Maß für den Hund hat.
Also ich bin ja so der Meinung, dass man eigentlich ein Gefühl dafür hat, was gut ist. Ja, meine Erfahrung ist eine andere, weil ich das eher so gefühlsmäßig handhabe, weil ich ja mitbekomme, das tut dem Hund jetzt gut, wenn er sich einfach hinlegt, wenn er da Ruhe hat. Aber also ich glaube, grundsätzlich haben wir dieses Intuitive. Es ist so ein bisschen verschütt und wir können es nicht mehr so gut abrufen. Mario, wie gehst du denn damit um, wenn sich Menschen da sehr unsicher zeigen mit, was ist denn jetzt genügend Ruhe? Wie gebe ich dem Hund am besten Sicherheit?
Naja, die Natürlichkeit der Herangehensweise hat sich schon verändert. Das stimmt schon. Ne? Hat aber auch sich die Zivilisation massiv verändert. Wenn wir heute schauen, wie viel bei uns in jedem einzelnen Haushalt blinkt, piepst, quiekt und alle möglichen Geräusche und Blinklichter von sich gibt, dann ist das etwas anders als wie vor 30 Jahren, weil da, glaube ich, war das Einzige, was schon gepiepst hat, der Wecker in der Früh. Der Rest hat irgendwie halt keinen Töne von sich gegeben. Und heute gibt alles Töne von sich. Jeder Computer, jedes Handy, der Geschirrspüler schreit, die Küchenmaschine schreit, die Waschmaschine schreit, alles schreit oder blinkt. Und das soll der Welpe da einfach Ruhen nehmen. Und dieses Ruhen heißt ja, nicht immer zu schlafen. Das glaube ich auch, dass viele Leute für sich glauben, er muss jetzt dann schlafen. Für Kaniden ist es das Rasten, Ruhen, das Dösen, das einfach in der Gegend herumschauen, eine Entspannung. Soll es für uns eigentlich auch sein, aber irgendwie kriegen wir das nicht mehr so gut hin. Aber für die Hunde ist es sehr wichtig. Und einen gesunden, ruhigen Schlaf zu haben. Was heißt denn das aber? Ich muss ihm die Situationen schaffen, dass er überhaupt rasten kann, dass er ruhen kann, ohne dass er tief und fest schläft. Aber ich muss ihm auch die Möglichkeit geben, dass er in den Zeiten, wo es notwendig wäre, tief und fest schlafen kann. Das heißt, er braucht einen beruhigten Bereich. Es soll nicht mittendrin sein. Immer wieder passiert es, dass Leute sagen, ja, im Vorraum, da hat er sein Körbchen stehen. Wir gehen zwar alle durch, wenn wir von der Wohnzimmer ins Küche und ins Bad und ins WC gehen. Also das ist ganz sicher nicht der richtige Platz. Und sehr viele Leute brauchen aber eine genauere Anweisung, wie viel denn sie schauen sollten, dass sie ruhen. Das habe ich halt leider auch in der letzten Zeit immer wieder kennengelernt. Und denen sage ich dann klipp und klar, schaut einmal, wenn ihr 24 Stunden habt, wie lange seid ihr zu Hause am Abend, wann seid ihr zu Hause, wann geht ihr außer Haus, dass man da mal schaut, dass der Hund seine guten Ruhestunden hat und untertags zu schauen, dass er halt im Endeffekt auf gute 18 bis 20 Stunden an ruhende Phasen kommt. Was nicht immer schlafen bedeutet. Ja? Wenn der 4 Stunden wirklich unterwegs wäre mit seinen Leuten, vom Gassi gehen, über Sachen kennenlernen etc., dann hat er ganz schön was zu verarbeiten. Und wir können nur verarbeiten dann, wenn wir in den Ruhebereich zurückgehen. In der Hektik gibt es kein Verarbeiten.
Mhm. Ja, also zu dem, was du jetzt gesagt hast, ist mir gerade noch so ein Bild gekommen, wo, glaube ich, alle Welpenbesitzer mit konfrontiert sind. Und das sind zerkratzte Arme und Hände. Diese Spitzenwelpenzähnchen, die da allen möglichen Quatsch verursachen. Also was die Welpen natürlich gewohnt sind aus dem Wurf, wo sie herkommen. Die packen da in Fell und deshalb wird der Fang auch eingesetzt. Aber meine Erfahrung ist, dass das dazu führt, dass Menschen manchmal einfach Angst bekommen vor den Welpen. Ja, dass sie die Hände wegziehen, was den Welpen natürlich wieder mehr zum Spiel auffordert. Ja, aber dass so eine Angst da ist. Wenn ich jetzt den Welpen einfach nur streicheln möchte, dann fängt er an mit Rumspielen und dann beißt er mir auch gleich in die Hände. Ja, und da sind die Leute auch so ein bisschen gefordert. Wie gehen sie denn damit um? Wiebke, das ist doch sicher auch eine häufige Frage, die dich trifft. Wie gehe ich damit um, wenn mir meine Hände wehtun?
Also auch da gilt wieder, als erstes mal kritisch zu hinterfragen, was passiert denn da? Ja, also ich lasse mir die Situation genau beschreiben. In welchen Situationen kommt das vor? Und ganz oft schieße ich so ein bisschen ins Blaue. Und wenn die Welpenbesitzerinnen und Besitzer mir das beschreiben, sage ich oft, lass mich mal raten, das passiert immer nach dem Spaziergang. Das passiert ganz oft am späten Nachmittag oder am Abend. Das heißt, wir haben einen ganz intensiven Zusammenhang zwischen dem Piranha, der mich vermeintlich angreift, und Müdigkeit. Und spätestens das sollte immer, also die massive Verschlechterung der Beißhemmung, wenn die Welpen sich also auf jeden Bewegungsreiz stürzen, beim Spielen ruppig und unhöflich werden, dann ist es etwas, das wir auf jeden Fall als erstes hinterfragen sollten, nämlich ist der möglicherweise müde. Weil ich habe es schon gesagt, nach müde kommt doof und nach doof kommt beißen. Das ist der absolute Klassiker. Wenn ich also frühzeitig lerne, meinen Welpen gut einzuschätzen, kurz zu hinterfragen, wie lange hatten wir jetzt Aktivität, wann hat er das letzte Mal geschlafen, dann ist das für die Leute auf jeden Fall schon eine sehr, sehr große Hilfe. Und wenn der Welpe ausgeschlafen ist, ist es in der Regel oder alles verarbeitet hat, in der Regel oft mit der schlechten Beißhemmung gar nicht mehr so weit her, sondern er kann sich wieder selber besser regulieren. Und das ist ja das, was wir ihm beibringen wollen. Mhm. Wenn die Menschen schon sehr oft über diese Grenze hinweggegangen sind, da wildes Spiel mit, ich sag mal, vollem Körpereinsatz, den Welpen so richtig hochfahren und Gaga machen, praktiziert wird, dann ist auch das etwas, das dazu führt, dass natürlich der Welpe, wenn der total in Rage ist, schon mal an der einen oder anderen Stelle neben das Spielzeug hackt oder fuchsteufelswild wird oder total frustriert ist, weil er das gerade total scheiße findet und eh schon müde ist. Auch das ist ein Indikator dafür, dass man da vielleicht sein eigenes Verhalten hinterfragen sollte, um das entsprechend in andere Bahnen zu lenken. Grundsätzlich rate ich den Leuten, wenn der Welpe bestimmte Regeln im Umgang mit den Menschen noch nicht gelernt hat, dass dann eben klare Regeln aufgestellt werden. Was will ich von meinem Welpen? Wie soll er sich denn konkret verhalten? Und ich sage den Leuten in meiner Welpenschule immer, je besser ihr das Schwarz und Weiß abgrenzen könnt ohne einen Graubereich dazwischen, umso einfacher ist es für den Welpen zu verstehen. Und ich habe da ein kleines Beispiel. Ich hatte eine Familie mit einem Vierjährigen. Die ganze Familie hatte Probleme mit der Beißhemmung dieses Welpen. Und diesem Vierjährigen habe ich in meiner Welpenschule gesagt, wenn der Welpe dich zwickt, dann verschränkst du die Arme und sagst so nicht und gehst einfach. Das hat er eine Woche lang durchgezogen. Rate mal, Susanne, wer nach einer Woche in dieser Familie am wenigsten gebissen wurde. Der Vierjährige.
Ja, cool.
Weil der war sowas von strikt konsequent damit, weil er das total blöd fand, von diesem Welpen gezwickt zu werden, dass innerhalb einer Woche dadurch, dass der sofort jede Interaktion mit dem Welpen abgebrochen hat und gesagt hat, so nicht, und hat ist dann einfach gegangen und hat gesagt, dann nimm doch dein Spielzeug, ich bin nicht dein Spielzeug. Das hat wunderbar funktioniert. Aber wie wir ja nun mal wissen, wissenschaftlich fundiert, Verhalten steht und fällt mit der Konsequenz. Und wenn die Leute konsequent sind und bestimmte Dinge wie Müdigkeit, Erregungslage und so weiter beachten, dann geht das Training der Beißhemmung wirklich schnell.
Ja. Mir ist jetzt gerade zu deinem Beispiel ein anderes Beispiel eingefallen. Da gibt es Kundinnen von mir, die dann sagen, ja, mein Mann spielt immer so wild mit dem Welpen und der hört da nicht mit auf. Mario, das ist jetzt eine Frage an dich. Wie kann man denn Männer einfangen, dass die sich eher daran halten, was die Frauen ihnen sagen, beziehungsweise sind ja vielleicht manchmal häufiger die Frauen, die in die Welpenschule gehen, das mit nach Hause bringen und die Männer halten sich da nicht daran. Das ist jetzt keine generelle Aussage, sondern das ist einfach ein Beispiel, das mir gerade eingefallen ist.
Mario, Schublade auf, den
Mario. Schublade auf, genau. Neigeschmissen, fertig. Ja, naja. Gute Frage. Diese ganzen Dinge, die so, wenn in der Familie diese Konsequenz, die Wiebke ja schon angesprochen hat, nicht funktioniert, der eine so und der andere so agiert, wird es für den Welpen richtig schwer oder für jeden Hund, egal ob er Welpe oder Junghund oder älterer Hund ist. Wenn der eine so macht und der andere so, dann ist es immer ein Thema. Ich versuche dann, und das ist ja auch ein Grund, warum wir unsere Coaching-Ausbildung gemacht haben, über den Weg des Coachens, also einfach zu versuchen, die Menschen dorthin zu bringen, selber drauf zu kommen, dass das vielleicht nicht so intelligent ist. Dass ich den Welpen hochziehe und dann gehe ich fort und alle, die zu Hause sind, können dann den verrückten, müden Welpen dementsprechend dann versuchen, wieder unter Ruhe zu bekommen. Und dieses Hochziehen hat ja, abgesehen davon, was Frauen auch machen, aber es ist ja wurscht, aber...
Das waren Frauen auch, ist mir nur als Beispiel eingefallen, weil ich das wirklich häufiger höre.
Ja, ist auch richtig. Das wilde Spiel natürlich, da hast du natürlich recht. Es gibt viele Männer, die immer wieder glauben, man muss jetzt mit einem Welpen, der so wild spielen, weil der muss ja, was weiß ich, gerade vielleicht, wenn er noch ein Rüde ist, auch noch dazu, das muss ja der richtige Kerl werden, dass ich ihm dabei eigentlich die ganzen Nervenbereiche ein bisschen durcheinander wirbel, was vielleicht nicht so sinnvoll ist. Das kann man denen schon oft erklären. Und dann, was ich noch versuche, ist, wenn man es ihnen nicht so näher bringen kann, dass wildes Spiel jetzt nicht so sinnvoll ist, vielleicht zu versuchen, das in einen guten Kanal zu kriegen. Also, dass ich sage, wenn es schon ein wildes Spiel ist, dann nimmst du hier so ein Beißwürstel, ein Beißkisschen oder irgendetwas, einen zusammengeknoten Ausreibfetzen oder so irgendetwas, wo der Hund das mal reinmachen kann, also umlenken in Spielzeuge. Denn auch wenn er sagt, er wird ja nicht gebissen, aber alle anderen kriegen dann die Zähne ab. Und das hat ja keinen Sinn und das verstehen die dann schon meistens, dass das vielleicht nicht so gescheit ist.
Ja, vielen Dank für das Abarbeiten von Schubladendenken. Ja, ist so, ist mir gerade nur eingefallen. Also ich möchte jetzt zu einem anderen Thema kommen und zwar, also die Welpen sind ja neugierig, sie sind wissbegierig und sie wollen lernen. Das heißt, wir sollten den Welpen ja auch was beibringen, denn lernen werden sie auf jeden Fall. Besser ist, wir kanalisieren das. Wiebke, was ist denn so der Anfang? Was lernt ein Welpe denn? Also wenn wir jetzt wirklich mit ihm anfangen zu trainieren.
Also was ich ganz wichtig finde und was auch Teil meiner Welpenschule ist und auch der Ausbildung für die Welpenfachtrainer ist, dass Welpen lernen, in Anwesenheit vieler Reize zur Ruhe zu kommen. Ja, weil ich möchte selbstverständlich mich auch irgendwann mit meinem Hund in der belebten Umwelt bewegen und der rastet nicht wegen jedem weiß ich nicht, Blättchen, das vom Baum fällt, aus, sondern die Welpen lernen bei mir in der Welpenschule schon als erstes direkt neben ihren Besitzern auf ihrer Decke zur Ruhe zu kommen und in Anwesenheit anderer Hunde zur Ruhe zu kommen und dann nach dem 10 Minuten Freispiel, das sie hatten, wieder zur Ruhe zu kommen. Damit es eben normal ist, dass ich mich aufrege und ein Abenteuer war und ich mich wieder abrege und auch wieder runterfahren kann. Das ist mir ganz wichtig. Dann lernen sie natürlich Dinge wie, dass sie sich überall anfassen lassen. Sie lernen, dass sie ihre Aufmerksamkeit auf ihre Menschen richten, dass sie auf ein Signal Blickkontakt aufnehmen. Und die Menschen bekommen eben ganz, ganz viel Input über Stubenreinheit, über Beißhemmung und all diese Themen, die die Welpen unbedingt brauchen. Die Welpen lernen, auf Signal auf eine Decke zu gehen, weil das etwas ist, das sehr alltagsnah ist. Und ich versuche, viele Komponenten, wie zum Beispiel, wir üben so eine kleine Freifolge, dass der Welpe schon ein paar Meter neben seinen Menschen hergehen kann, als Vorbereitung später für die Leinenführigkeit, für den Junghundekurs. Das sind alles Dinge, die ich im Praktischen versuche, in meine Welpenstunde einzubauen. Aber ich muss dazu sagen, mein Hauptfokus in der Welpenschule liegt ganz und gar nicht schon auf den Aufbau von Grundgehorsam. Fußposition, Sitz, Platz, Bleib und alles das findet in meiner Welpenstunde nicht statt. Die Welpenbesitzer brauchen so viel Antworten, die brauchen so viel Information. Wir brauchen so viele kleine Übungen, die den Welpen darauf vorbereiten, den Fokus auf seinen Menschen zu halten, auf Signale zu hören. Der Mensch muss lernen, wie trainiere ich denn überhaupt? Dass da so viele Themen dabei sind, die mit Grundgehorsam erstmal noch gar nicht so richtig viel zu tun haben, auch wenn wir da schon die Basis bilden.
Ja, das ist schon ein Hinweis, wie funktioniert eine gut funktionierende und gut ausgestattete Welpenstunde. Mario, hast du denn da noch eine Ergänzung dazu, zu dem, was Wiebke gerade gesagt hat?
Wiebke hat schon die wichtigsten Dinge eindeutig erwähnt. Für mich ist die Übersetzung, die ich versuche immer den Leuten näher zu bringen, es geht immer um ein Hinzu und nicht ein Weg von. Das heißt, übersetzt für mich, ich versuche, dass die Leute die Situationen, die sie mit ihrem Hund haben, für den Hund so positiv wie möglich gestalten. Dass sie, wenn der Hund bei ihnen in der Nähe ist, dass sie mit ihm kommunizieren positiv, dass da nicht irgendwie in die Leine reingerannt wird oder so, sondern dass man versucht, diese Situationen, alles rund um einen herum, sehr, sehr angenehm zu gestalten. Was ich sehr, sehr früh starte mit den Leuten ist, ihnen versuche einen Rückruf unter Anführungszeichen, also ein Komm zu mir, sehr, sehr schmackhaft zu machen, nämlich dem Menschen, dass er es so macht, aber dem Hund, dass er sagt, das ist richtig geil, weil das ist eines der wichtigsten Dinge, genauso wie das Spuck was aus, dass er sagt, der Ausspucken heißt nicht, mir wird was weggenommen, sondern es kommt was anderes, viel Interessanteres dazu. Und dieses bleib bei mir, bleib in meiner Nähe, da ist es nett, da ist es schön, das sind so diese diese Vorbereitungsübungen, die in seiner guten Welpenstunde, Welpenschule drinnen sein sollten. Und ich bin 100% der Meinung, wie Wiebke, das hat nichts mit Gehorsam zu tun, sondern das soll Beziehungs- und Bindungsförderung sein, das soll Team produzieren, das soll etwas machen, das eine Gemeinschaft erzeugt und nichts, wo der eine schon dem anderen anschaut, was zu passieren ist. Und dann kommen so dieses Lernen der Menschen hauptsächlich, weil Hunde wollen sowieso lernen, die kommen auf die Welt, um zu lernen jetzt als Babys, und den Menschen zu lernen, wie kannst du deinem Hund, wenn du etwas haben möchtest, es ihm beibringen? Wie musst du vorgehen, dass dein Hund, wenn du sagst, ich hätte gerne, dass du da kurz wartest, wie bringst du ihm das bei? Und das bewirkt in den Menschen so viel, wenn man ihnen so 5, 6 Kleinigkeiten näher bringt, wie er das dem Hund beibringen kann, dass das gemeinschaftlich dann richtig gut funktioniert.
Mhm. Ja. Wie bringt ihr denn da den Menschen bei, wie sie Futtergut einsetzen, wenn ihr jetzt über Futter arbeitet, beziehungsweise wenn der Welpe Futter nimmt, was die meisten ja tun. Wie wird dieser Verstärker Futter eingeführt, Wiebke? Wie machst du das?
Also für mich ist ganz wichtig, dass meine Welpenleute lernen, dass Futter Feedback bedeutet. Ja, und dass Futter bitte nicht inflationär benutzt wird im Sinne von, wir schmeißen mit Keksen um uns, sondern jedes Futterstückchen eine Information ist. Und diese Information an den Hund aber erst rausgegeben wird, Wenn ich ihm vorher gesagt habe, und das ist die wichtige Feedback-Regel, die die Leute bei mir in der Welpenschule lernen, ich sage dir, das war richtig und das habe ich mir gewünscht und das ist toll, was du gemacht hast. Und jetzt folgt das Futter. Und nicht mit Knistertüten schon rumgeruschelt wird oder ständig Futter in den Händen ist oder wir ständig mit Keksen um uns werfen und der Hund eigentlich nichts mehr anderes tut in der Welpenschule, als nur noch Futter im Gras aufzuschnüffeln, weil ständig irgendwelche Kekse in den Hund gestopft werden. Mir ist ganz wichtig, dass meine Welpenleute verstehen, Futter ist eine Information. Und bevor ich diese Information übergebe, ja, das, was du gerade gemacht hast, war richtig. Futter folgt, damit der Hund lernt, mir zuzuhören und mir nicht ständig auf die Hände zu schauen. Ja, weil dann habe ich einen falschen Fokus mit meinen Menschen erarbeitet. Und es ist mein Job als Trainer, eben dafür zu sorgen, dass die Menschen dieses Handwerk, den Einsatz von Futter vernünftig lernen, damit eben es nachher nicht so ist, dass der Hund entweder neben denen herläuft, wenn sie die Futtertasche dabei haben und sagt, oh, aber potenziell habe ich jetzt gleich wieder ein volles Bäuchlein, sondern dass sie lernen, wenn mein Mensch sagt, das war richtig, dann ist meine Aufmerksamkeit da, dann arbeiten wir zusammen und dann folgt auch was richtig Tolles. Und es darf gerne beim Rückruf oder wenn wir tauschen, auch was Besonderes sein. Aber wir können das ja auch entsprechend abstufen. Aber der Einsatz von Futter muss nach bestimmten Regeln erfolgen. Und diese Regeln müssen wir den Menschen beibringen.
Wie einfach hast du das Gefühl, dass das ist?
Einfach. Wenn also bei mir fallen so Sätze wie, wer den Hund einfach nur füttert, dessen Finger sollen in Flammen aufgehen. Und das sind die Momente, wo alle die Hände aus den Futtertaschen ziehen und sagen, oh, okay. Weil ich kann das nicht leiden. Also ich kann dieses ständige Bekekse nicht leiden. Ja, und ein Hund braucht auch nicht nach einem Markerwort oder nach einem Klick 12 Kekse. Das reicht vollkommen, wenn der einen Keks bekommt und er den toll findet. Und da bin ich tatsächlich so ein bisschen die strenge Gouvernante, die auch da durchaus mal schimpft und sagt, ich sehe das und erst klicken und dann füttern oder erst fein sagen und dann füttern. Und das läuft im Grunde genommen in der Welpenstunde wie so eine Dauerschallplatte in Schleife, bis es jeder verstanden hat.
Ja. Das finde ich gut. Mario, wie gehst du denn damit um?
Also Wiebke hat ja jetzt schon zwei der Wörter gesagt, die Marker und Klicker. Das verwende ich am Anfang gar nicht, so wie sie es ja auch macht. Ich erkläre den Leuten einfach nur, wenn dein Hund etwas gut gemacht hat, sag's ihm, lob ihn, freu dich für ihn und danach gibst du ihm Futter.
Genau, ja.
Und in dem Moment lernt der Mensch, dass ein sekundärer Verstärker sinnvoll ist, aber ich sage ihm nicht, dass er sekundärer Verstärker ist, weil das funktioniert nicht.
Ach so, also die Technik dahinter.
Geht, ist vollkommen egal. Aber dieses Loben, dieses freu dich mit ihm, dass es richtig ist, das ist ja der soziale Verstärker Kommunikation, ist ein so ein unglaublich wichtiger. Der wurde so für meinem Gefühl her so die letzten 20 Jahre ein bisschen ausgeschleust aus einigen Hundetrainings. Ja. Was ewig schade ist, weil wir haben vor 30 Jahren unsere Hunde gelobt und haben uns gefreut, wenn irgendwas funktioniert hat. Und irgendwie ist es immer alles so technisch und technisch geworden. Und die Technik ist unglaublich notwendig. Aber ich verpacke sie in dieses freu dich mit ihm, lob ihn und dann kannst du ihm auch noch Futter geben. Dann freut er sich auch noch und dann ist die Freude noch länger und sie ist größer etc. Und die Abstufung, die Wiebke schon gesagt hat mit dem Futter, ich verwende es genauso. Also dort, wo es mir ganz, ganz wichtig ist, dass es gut sitzt und sehr, sehr viel positive Emotionen im Hund auslöst, dort verwende ich die hohe Qualität, wie zum Beispiel eben beim Rückruf. Es ist für mich einfach einer der wichtigsten Dinge. Lass was aus und komm zurück, weil sowas ausspucken auch was hochwertig ist für das, dass ich ihm sage, es gibt was anderes. Und das Herkommen ist halt auch extrem wichtig. Und da versuche ich die Leute wirklich so zu polen, dass ich sage, nicht nur Freude, ganz wichtig, viel Freude, aber auch etwas damit mitzuhaben, dass die für den Hund in dem Moment außerordentlich ist. Also nicht das, was er sonst auch kriegt, sondern da gibt es halt einfach nur für diese Dinge Hausnummer, Leberkäse, Käse, Leberwurstpastete, keine Ahnung. Ja? Irgendetwas, wo der Hund sagt, wow, geil, ich bin zurückgekommen, das hat es jetzt gegeben. Ja? Und so geht es recht gut. Und diese Und das hat auch noch den Vorteil, dass unser sozialer Verstärker Kommunikation über die zusätzliche Futtergabe danach ja auch noch aufgewertet wird. Damit haben wir einen riesengroßen Packen an positiver Verstärkung hinten nach. Und nicht Hunde füttern.
Ja, also ihr habt jetzt eigentlich beide einen Bereich angesprochen, den ich eigentlich auch bei den Leuten gerne fördern möchte, nicht nur bei den Welpen, da besonders. Und zwar ist das, sich gemeinsam mit dem Hund zu freuen. Und zwar ausgelassen zu freuen, authentisch zu freuen, wirklich zu freuen. Also so, dass das aus dem Herzen herauskommt. Und da sehe ich auch eine kleine Herausforderung für die Leute, da wirklich mitgehen zu können. Wie funktioniert das denn? Also auch da habe ich das Gefühl, da ist so dieser intuitive Zugang dazu bei manchen ein bisschen verloren gegangen. Also auch das ist wieder nicht generell zu sehen. Wie ist es denn? Wie nimmst du die Hunde, wie nimmst du die Menschen mit, dass sie sich wirklich freuen können, dass sie ausgelassen sein können mit dem Welpen?
Also, du hast es ja gerade schon erwähnt. Ich habe ein Grundstudium in Psychologie und bin systemische Beraterin. Deswegen ist mir ganz wichtig, dass ich mir meine Hundehaltenden anschaue. Und es gibt Menschen, die können, also ich bin jemand, ich kann mich zum Affen machen, ich kann quietschen und mich freuen, dass mir quasi Konfetti aus den Ohren kommt, wenn der Welpe was richtig macht, ja. Aber das ist etwas, das ist das Kind, das ich in mir bewahrt habe, und da kann ich mich sehr begeistern und es stört mich nicht die Bohne, wer da um mich rumsteht. Aber es gibt eben auch introvertierte Menschen, denen das unangenehm ist, die das sich nicht trauen, die sich in dem Gruppensetting vielleicht nicht wohlfühlen. Und ich finde es auf jeden Fall wichtig, das zu berücksichtigen, weil ich finde immer, wir reden immer über bedürfnisorientiertes Training beim Hund. Menschen haben aber auch Bedürfnisse. Und ich kann einem Menschen nicht einfach eine Kappe aufsetzen in meinem Training und sagen, jetzt freu dich mal und jetzt quietsch doch mal und jetzt lach doch mal. Wenn der aber vielleicht gerade zu Hause einen Trauerfall sitzen hat, und es dem gerade nicht gut geht oder der hat gerade seinen Job verloren oder was auch immer, dann ist dem vielleicht gerade nicht nach Lachen zumute. Und ich finde das ganz wichtig, da auch dem Menschen zuzugestehen, dass er so sein darf, wie er ist. Und vielleicht sieht ja der Hund das Lächeln seines Menschen im Herzen, ja? Und es reicht vollkommen aus. Und für mich ist Authentizität des Menschen viel wichtiger als eine Kappe, die ich ihm aufsetze und sage, jetzt mach das doch mal. Nur weil ich dir die Narrenkappe aufgesetzt habe, musst du jetzt hier den Indianerschrei loslassen. Das hilft vielen Hunden, natürlich. Aber es ist eben nicht jeder extrovertiert. Es ist nicht jeder kann so aus sich rauskommen. Und ich finde es wichtig, das auf das Mensch-Hunde-Team anzupassen. Und ich freue mich immer riesig, wenn ich merke, dass die Leute im Verlauf des Kurses auftauen und immer mutiger werden und plötzlich quietschen und die Nase rausziehen und in die Hände klatschen, weil der Hund was richtig macht, dann ist das wunderschön für mich. Aber ich wäre nicht jemand, der das von jemandem einfordert, weil das finde ich ja nicht fair. Weil dann tut jemand vielleicht etwas und ist nicht authentisch. Und das würden die Hunde, glaube ich, auch bemerken.
Also ich gehe da eher hin und fordere die Menschen so ein bisschen auf, was möchtest du deinem Hund denn zeigen? Also wie ist es denn, was du ihm zeigen möchtest? Ja, um die ihren eigenen Weg finden zu lassen. Also ja, das ist auch, ich bin auch jemand, der, ja, ich kann völlig ausgelassen mit Hunden spielen und habe da mega, mega Spaß daran. Und das ist aber wirklich nicht jeder Menschensache. Und deshalb finde ich extrem wichtig, die Menschen dahin mitzunehmen, ihren eigenen Weg zu finden. Wie wollen Sie Freude denn zeigen? Wie ist es für Sie möglich, wenn jemand anders mit dabei ist? Es ist ja, also ich arbeite in der Regel im Einzelsetting. Und dann bin aber zumindest ich als beobachtende Person mit dabei, sonst kann ich kein Feedback geben. Und ja, Mario, wie ist es denn bei dir? Wie gehst du damit um, wenn du merkst, da könnte jetzt ein bisschen mehr beim Hund ankommen, wäre für den Hund schön.
also, da gibt es zwei Teile für mich. Das erste ist, die Hunde ab dem ersten Moment, wo sie zu uns kommen, ist ihr einziger Job, uns zu lesen, da zu wissen, was wir wann, wie, wo wollen und wie wir uns fühlen. Die wissen das alles ganz genau. Die wissen ganz genau, wenn wir uns nicht wohlfühlen, wenn wir uns wohlfühlen, wenn wir uns freuen. Und der eine freut sich halt eben überschäumend und laut und alles Mögliche und der andere freut sich leise. Und der Hund kriegt das aber sehr wohl mit. Was ich aber versuche, ist auch bei den Menschen, die von sich aus nicht so aus sich herausgehen können, dass da, weil Hunde reagieren halt sehr, sehr, also intensiver auf quietschende Laute oder auf ein bisschen Aktivität unsererseits. Da versuche ich, einen Weg zu finden, und wird gerade so schön gesagt, wenn die Leute dann Sicherheit kriegen in dem Tun, was sie haben, wenn sie merken, dass sie gemeinschaftlich Dinge erledigen, dann gehen die auch meistens mehr aus sich heraus. Und so im Basel-Training, ich habe gerade in dem Lern- und Signaltraining haben wir ja genau das als Hintergrund, nicht nur, dass der Hund irgendetwas lernt, sondern dass sein Mensch mitbekommt, wie viel sein Hund lernen kann und wie schnell sein Hund lernen kann und sich damit freut, weil sie gemeinschaftlich etwas miteinander produzieren, wenn sie etwas machen. Und das hat nichts jetzt mit irgendwelchen großartigen Übungen zu tun. Das sind ganz einfache Dinge, aber wo man sich freuen kann, dass man was miteinander macht. Und dann verändert sich auch was. Dann merkt man, dass die Leute, die vorher sehr ernst waren, wie gesagt, die Nase rausziehen, einfach zu lächeln beginnen, sich freuen und einfach so ihre Körperspannung sich verändert. Das kriegt der Hund alles mit und dann passt das. Und die Hunde passen sich da uns gut uns an. Der eine Hund, der kriegt das nicht nur mit, sondern der freut sich dann trotzdem genauso viel und das ist alles okay so.
Ja. Ich mag jetzt noch mal auf dieses Thema, was Wiebke gerade angesprochen hat, zurückkommen, und das ist, dass der Mensch auch Bedürfnisse hat. Und ich kriege häufig mit, dass Menschen die Bedürfnisse des Hundes versuchen zu befriedigen, aber nicht so gut zu den eigenen Bedürfnissen hinschauen können. Also was ist denn das eigene Bedürfnis in dem Moment? Und ist es denn jetzt gerade sinnvoll, wenn ich das Bedürfnis des Welpen bediene, wenn gerade für einem selbst ein anderes Bedürfnis im Vordergrund stehen würde? Wie gehst du denn damit um, wenn Menschen nicht so gut zu ihren eigenen Bedürfnissen hinschauen können, sondern eher der Welpe braucht jetzt das und der Welpe braucht jetzt jenes denken?
Also für mich ist die Beziehung zwischen einem Mensch und einem Hund ähnlich vergleichbar wie eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Hm. Und da müssen die Bedürfnisse aller zählen. Ja, ist egal, ob wir jetzt da über einen Familienverband sprechen als Partnerschaft, ob wir da über eine geschäftliche Partnerschaft sprechen, ob wir da über eine Liebespartnerschaft sprechen. Es sollte immer, wenn es ausgeglichen ist und man sich auf Augenhöhe befindet und gut miteinander umgeht, dann sollte es immer um die Bedürfnisse aller gehen. Und das sollte ein Gleichgewicht darstellen. Mhm. Und mal kann das die Waage in die eine Richtung und mal ein bisschen in die andere Richtung ausschlagen, aber am Ende muss sie sich immer wieder in der Mitte einpendeln, damit es allen gut geht. Das, was ich manchmal den Menschen um mich herum mitgebe, ist, dass wenn ich selber für mich gut sorge und es mir gut geht, dann kann ich auch für andere gut sorgen. Ja, wenn ich mich hinten anstelle und nur immer die anderen im Fokus habe, dann werde ich mich selber vergessen, dann werde ich genervt, dann bin ich müde, dann bin ich erschöpft und dann kann ich mich auch nicht mehr gut um andere kümmern. Der andere Aspekt ist, dass wenn ich mich zu sehr um dieses kleine Lebewesen drehe und dieses kleine Lebewesen im 100% Fokus steht, es vielleicht diesem kleinen Lebewesen auch irgendwann zu viel wird oder ich diesem kleinen Hund etwas beibringe, das ich gar nicht auf Dauer leisten kann. Auch das ist etwas, das problematisch sein kann. Das heißt also, wenn sich die Betreuungsperson ständig nur um diesen Hund dreht und der kommt gar nicht zum Schlafen oder der findet gar keine Ruhe oder der lernt nicht alleine zu bleiben, weil diese Person sich von diesem Hund nicht abklammern kann, dann kann das Probleme hervorrufen. Und diese Dinge, da ist eben auch ein gewisses, ich sag mal, Wissen über Menschen, über Persönlichkeitsstrukturen und so notwendig für uns als Hundetrainer und Hundetrainerinnen, dass wir das gut einschätzen können und das auffangen können, um dafür zu sorgen, dass Bedürfnisse von allen berücksichtigt werden und dann nicht in die falsche Richtung läuft.
Ja, und vielleicht auch die Menschen darauf aufmerksam zu machen. Also das mache ich gerne mit dem, zu sagen, ja, was ist denn das, was du jetzt gerade möchtest? Ja, wenn ich sehe, da ist gerade eine Diskrepanz von dem, was ich sehe.
Ja.
Dieses ganze Thema mit, also die Beziehung, was ja auch mit Nähe und Distanz zu tun hat, ja, ist extrem wichtig und hat was mit einer inneren Haltung auch zu tun, die man hat und die man immer weiter festigen kann und die man gut genug aufbauen kann. Also was ist meine Haltung in dem Moment, in jenem Moment, in einem anderen Moment? Mario, wie nimmst du Leute mit in Bezug auf so eine innere Haltung, die sie haben?
Innere Haltung. Ich habe Gott sei Dank das Glück, dass die Leute, die zu mir kommen, wirklich, also von der Grundeinstellung zum Hund, zu uns passen. Das heißt, die haben 95% ihrer Haltung sind pro Hund. Manchmal sind noch ein paar so alte Fetzen drinnen von alten Gedankengut, aber die, also wirklich fast alle wissen, dass sie, wenn sie zu uns kommen, wir eine gewisse Haltung vertreten. Und damit ziehst du natürlich auch diese Menschen an. Wir haben eigentlich diese Leute, die gegen unsere Haltung agieren oder die gegen unsere Haltung sind, eigentlich nicht bei uns, muss man ganz ehrlich sagen. Weder in der Trainerausbildung, in den Trainerausbildungen, in keinen der Lehrgänge und auch nicht als Hundehaltende, die zu uns kommen und Rat suchen oder Unterstützung brauchen. Ihr habt zuerst etwas für mich ganz Wichtiges gesagt, das ist die Sache mit diesem gemeinschaftlich etwas tun. Und ich trenne in unserer Ausbildung zwischen Beziehung und Bindung. Also Beziehung ist für mich so dieser Werkvertrag, dieses wir machen etwas miteinander, für das gibt es positive Konsequenzen, ich zahle dich dafür etc., wie man es jetzt umsetzen will. Und der Bindungsbereich ist das gemeinsame Abfeiern, das gemeinsame Genießen, das ist das gemeinsame. Und da glaube ich, da brechen wir wirklich bei manchen Leuten so Türen auf, die dann extrem positiv werden. Dass wir ihnen so über Schatzsuche, über die Nasensuche, ihnen die Möglichkeit geben, mit dem Hund gemeinschaftlich zu feiern und wirklich dieses zu zelebrieren, dass sie gemeinschaftlich etwas geschafft haben. Das verändert im Kopf bei den Menschen etwas. Und damit verändert man natürlich auch die Haltung und die Einstellung zum gemeinsamen Tun mit dem Hund.
Ja, ich glaube, wir haben jetzt geschafft, dass wir gutes Rundumpaket mitgegeben haben, was denn Kriterien sind für eine gute Welpenschule, in die die Menschen gehen können mit ihrem Welpen. Und ich finde das total rund, was wir hier jetzt besprochen haben. Eine Abschlussfrage habe ich noch an euch. Wiebke, was würdest du, wenn du einen Satz einem Welpenbesitzer mitgeben könntest, was würdest du für einen Satz mitgeben?
Werdet Freunde.
Ja, das ist sehr, sehr schön.
Ja.
Mario, was würdest du
miteinander um? Das
gute Frage, ja. Teambuilding und Balance ist die Grundlage für ein stressarmes Leben. Und das, so, wenn man das hinkriegt, dann ist man Freund, dann hat man einen Partner und wir haben mit den Hunden das Lebewesen, das Sozialste neben uns als Mensch ist bei uns und das sollten wir so viel wertschätzen. Das war eigentlich das Wichtigste.
Ja, wenn du heute etwas mitnimmst, dann vielleicht das. Ein Welpe braucht keinen perfekten Menschen. Er braucht einen Menschen, der hinschaut, mitfühlt, lacht, sich bewusst macht, dass er atmet und Schritt für Schritt lernt, was diesem kleinen Wesen wirklich hilft. Ja, ein guter Start entsteht nicht durch Perfektion, sondern durch Beziehung, Ruhe und echte Neugier auf diesen kleinen Hundeschatz. Liebe Wiebke, lieber Mario, ich danke euch sehr für dieses Gespräch. Es hat mir sehr viel Freude bereitet und ich wünsche allen viel Spaß beim Zuhören.
Dankeschön.
Dankeschön.
Ciao.
Ciao. Ciao, ciao.
Tschüss.